Meine Erfahrung ist, kurz und schmerzlos ist am besten. Und deswegen heiße ich herzlich willkommen Matthias Müller und Andreas Böker. Danke.
Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich, dass doch noch so viel gekommen sind, trotz der späten Stunde. Was wird Sie erwarten? Erkenntnis wird Sie erwarten. Und zwar Erkenntnis über den testgetriebenen Entwicklungsprozess. Darf ich mal fragen, wer momentan im Projekt aktiv testgetrieben entwickelt? Bitte Hand hoch. Gut, das sind 10 Handzeichen. Ich sage jetzt mal, wir alle haben dasselbe Verständnis über die testgetriebene Entwicklung, wie sie aussehen soll. Aber ich behaupte jetzt mal, dass jeder von Ihnen eine andere Ausprägung hat, wie er diese Methode anwendet. Und darauf zielt unsere Studie ab. Warum wir das alles machen, kommen wir gleich dazu. Ich komme aus der experimentellen Softwaretechnik und da hat die testgetriebene Entwicklung zunächst einmal gegenüber der Paarprogrammierung einfach ein Schattendasein geführt. Lag vielleicht ein bisschen an der Komplexität, die bei der Auswertung der testgetriebenen Entwicklung mitkam, vielleicht aber auch an der Popularität der Paarprogrammierung. Erst ab so 2001 befassten sich die ersten Forschergruppen mit den Auswirkungen, den isolierten Auswirkungen der testgetriebenen Entwicklung auf den Entwicklungsprozess. Und mittlerweile, wir schreiben jetzt Ende 2007, gibt es also schon eine Reihe von Studien zur testgetriebenen Entwicklung, die verschiedene Entwicklungstechniken miteinander verglichen haben. Welche kommen wir gleich zu, sodass wir momentan jetzt eigentlich einen schönen Strauß von Ergebnissen haben, von unterschiedlichen Ergebnissen. Bevor wir uns den Strauß angucken, müssen wir uns erstmal angucken, was haben denn die einzelnen Studien überhaupt betrachtet? Aus was besteht eigentlich die testgetriebene Entwicklung? Aus welchen Faktoren ist sie aufgebaut? Wenn ich nämlich etwas analysieren will, muss ich erstmal gucken, welche Faktoren kann ich denn überhaupt variieren? Und das sind bei der testgetriebenen Entwicklung 3 Stück. Da haben wir hier einmal die Granularität, Methodenebene oder Modulebene. Ich habe hier den Testzeitpunkt, vorher, nachher. Und ich habe den Einsatz der Testautomatisierung. Setze ich Testautomatisierung ein oder mache ich das alles von Hand? Die testgetriebene Entwicklung macht Testautomatisierung, Testzeitpunkt vorher. Ich schreibe zuerst mal einen niedlichen kleinen Test und dann entwickle ich die Applikation hinterher. Ich mache das auf Methodenebene. Dann gibt es etwas Schönes aus dem Elfenbeinturm, nennt sich iterative Test-Danach-Entwicklung. Nicht genau dasselbe wie testgetriebene Entwicklung, schon wird so heißen, sondern wie testgetriebene Entwicklung, gleiche Granularität, auch Testautomatisierung, nur ich schreibe jetzt die Test hinter der Entwicklung der Methode. Also ich drehe das ganze Spiel um. Dann habe ich den Regressionstest, der wird standardmäßig eingesetzt zum Sichern vorhandener Funktionen. Auch wieder Testautomatisierung. Ich führe das nach der Entwicklung aus, und zwar auf Modulebene. Wenn ich das Modul geschrieben habe, lasse ich die ganzen Tests nochmal durchlaufen in einer separaten Testphase und versuche herauszufinden, ob irgendwas, was vorhin ging, gerade wieder kaputt gemacht wurde. Und dann gibt es die häufigste Testmethode, die konventionelle Entwicklung. Ich mache das manuell. Ich habe irgendwie ein Skript geschrieben, das mir 75 Bildschirmseiten innerhalb von 2 Sekunden rauspumpt und ich gucke als Entwickler, stimmt alles gut, passt, fertig. Was haben jetzt die Studien untersucht? Da gibt es erst einmal Vergleiche, testgetrieben versus Regressionstest. Also ich habe hier 2 Variablen variiert, einmal den Testzeitpunkt, ich habe davor getestet und versus danach. Und ich habe die Granularität variiert. Einmal Methodenebene, Modulebene. Die Studie von Müller-Hagner sagt, Produktivität, wenn ich testgetriebene Entwicklung einsetze, bin ich schlechter. Zur Qualität kein Unterschied. Lag wahrscheinlich daran, dass die Leute, die testgetrieben entwickelt haben, wahrscheinlich mehr Tests geschrieben haben. Wahrscheinlich. Dann haben wir ein paar Studien, die sich dafür interessiert haben, was passiert denn eigentlich, wenn ich den Zeitpunkt des Testschreibens nach hinten verlege. Also zuerst in Anwendung und dann den Test schreiben. Was passiert denn dann? Von der Produktivität haben wir keinen Unterschied, bis auf einen. Adokmus zeigt in seiner Studie, dass testgetrieben besser abschneidet. Wenn man auf die Qualität anguckt, wie man es eigentlich erwartet hätte, die einzige Studie, die dazu eine Aussage macht, sagt, von der Defektdichte her haben wir überhaupt keinen Unterschied. Es macht also nichts aus, ob ich vorher die Tests schreibe oder nachher die Tests. Und dann haben wir testgetrieben gegen konventionelle Entwicklung, also wir variieren alle 3 Faktoren. Da haben wir in der ersten Studie Produktivität keine Angabe, testgetrieben, schneidet von der Qualität besser ab. Die testen wenigstens. Und von George und Williams, Produktivität ist schlechter, weil sie halt die Tests dazu schreiben, die anderen machen irgendwas, aber die Qualität ist auch besser. So, jetzt stehen diese Studien alle da mit den ganzen Ergebnissen. Was sagt uns das jetzt? Für mich als Wissenschaftler stelle mir natürlich die Frage, haben die Teilnehmer in diesen Studien wirklich testgetrieben entwickelt? Erdogmus führt zum Beispiel an, ja, er hat seinen Teilnehmern ein Blatt Papier gegeben, dort wurde ganz genau erklärt, wie sie zu entwickeln haben. Und alle Teilnehmer haben hinterher gesagt, ja, wir haben so entwickelt. Müller und Hagner haben danach auch ihre Teilnehmer befragt. Also der Müller, das ist der Müller hier, deshalb darf ich über die anderen Studien auch ein bisschen herziehen. Die haben dasselbe gemacht mit ihren Teilnehmern, haben auch gefragt, habt ihr testgetrieben entwickelt? Ja. Mittlerweile glaube ich keiner Studie mehr, weil es verschiedene Facetten von testgetriebener Entwicklung gibt. Warum bin ich misstrauisch geworden? Ich bin misstrauisch geworden, weil testgetriebene Entwicklung ein Geflecht aus verschiedensten Entwicklungsmethoden ist. Man muss sich das mal vorstellen. Ich habe ein Problem, ein großes Problem. Das muss ich zunächst einmal runterbrechen in den kleinen Schritt. Diesen Schritt muss ich in einen Test fassen. Dann muss ich für diesen Test Implementierung schreiben. Passt. Das mache ich ein paar Mal. Plötzlich stelle ich fest, oh, ich habe Code-Duplikation. Diese muss ich eliminieren. Das steckt alles in dieser testgetriebenen Entwicklung hin. Viele Autoren, die testgetriebene Entwicklung an der Universität lehren, sprechen davon, dass die Studenten die Entwicklung neu lernen müssen. Sie propagieren, fangt nicht mit der testgetriebenen Entwicklung im Hauptdiplom an, sondern lasst die Leute gleich von Anfang an testgetriebene Entwicklung. Die haben solche Probleme, diese Technik einzusetzen. Deshalb lasst die das von Anfang an lernen, dann gehen sie raus in die Industrie und können es dann wenigstens. Also ich misstraue diesen Studien, weil der Lernprozess oft langwierig ist, und ich vertraue diesen Studien, weil bis auf ein oder zwei Studien sind dort Studenten eingesetzt worden. Nichts gegen Studenten, wir sind froh, dass wir Studenten haben, nur leider sind sie an dieser Stelle die falsche Zielgruppe, weil ein Student zu dem Zeitpunkt, an der er an solch einer Studie teilnimmt, nicht den Prozess verinnerlicht haben kann. Wir stellen also folgende Fragen an diese Studien. Zum Beispiel, könnt ihr uns nachweisen, dass die Teilnehmer wirklich dem vorgeschriebenen Entwicklungsprozess gefolgt sind? Ist da wirklich auch Nutella drin? Und wenn ja, wie hielten sie sich an die Regeln? Könnt ihr uns sagen, inwieweit haben die sich abgewichen? Haben die 100% diese Regeln erfüllt oder zu 60% oder zu 50%? Das ist vor allem, wenn ich mehrere Studien habe, Sie haben jetzt eine Latte gesehen, möchte ich später feststellen, ja, hier war die Qualität besser. Worauf lässt sich denn das zurückführen? Auf eine bessere Einhaltung des Vorgehens oder auf Mondstand oder auf sonst irgendwas? Wenn ich mehrere Studien vergleichen möchte, möchte ich auch wissen, wie qualitativ hochwertig war denn auch das Einhalten, des Prozess, der da dahinter steckt. Und für uns auch wichtig, macht es einen Unterschied, ob ich dafür erfahrene Entwickler einsetze, Projekterfahrung haben über mehrere Jahre, die auch mehrere Monate testgetrieben schon entwickelt haben, oder kann ich dafür auch wirklich Studenten einsetzen. Deshalb das Ziel der Studie war, setzen erfahrene Entwickler die testgetriebene Entwicklung anders ein? Verhalten die sich anders, wenn die testgetrieben entwickeln, als Studenten? Das war unsere zentrale Frage. Eine Konsequenz, wenn wir diese Frage mit Ja beantworten müssen, dann folgt daraus, dass wir alle Studien davor hinterfragen müssen, die Studenten eingesetzt haben. Und zwar hinterfragen aufgrund der Belastbarkeit der Ergebnisse. Können wir den Ergebnissen überhaupt vertrauen? Haben die nicht irgendwas mit irgendwas verglichen? Und ein nettes Nebenprodukt, wir haben jetzt wirklich mal Zahlen über den testgetriebenen Entwicklungsprozess. Wir haben nicht nur ein, zwei Bücher, wo die Leute im Selbstversuch mal mitgestoppt haben. Wie lange haben sie denn jetzt irgendwie dafür gebraucht? Sondern wir haben wirklich mal reale Zahlen von Anfängern und von erfahrenen Entwicklern. Und über diese Studie wollen wir Ihnen heute berichten. Jetzt kommt Andreas.
Guten Tag, ich darf Sie auch noch mal begrüßen. Ich möchte Ihnen nun die Studie vorstellen, wie sie am IPD Tichy durchgeführt wurde, an der Universität Karlsruhe. Nun ja, die Studie besteht im Wesentlichen aus zwei Phasen. In der ersten Phase, der Experimentphase, wollen wir das Verhalten von Entwicklern beobachten. Zum einen erfahrene Entwickler, also Profis, zum anderen Anfänger in der testgetriebenen Entwicklung. Diese Anfänger sind bei uns Studenten. Danach, in der Auswertungsphase, gehen wir hin und vergleichen das Verhalten dieser beiden Gruppen. So, da stellen sich zwei Fragen zunächst mal. Wie beobachte ich so ein Verhalten und wie kann ich das danach auswerten? Doch bevor ich diese Fragen beantworten kann, muss ich erstmal definieren, was möchte ich überhaupt beobachten, welches Verhalten möchte ich beobachten. Nun ja, ich möchte das Verhalten anhand des testgetriebenen Entwicklungsprozesses beobachten Und da gibt es ja eine zunehmend einhellige Definition, wie ein idealer testgetriebener Entwicklungsprozess aussehen soll. Und zwar beginnt man im Idealfall bei einem grünen Testfall oder keinen Testfällen, also hier zu sehen mit dem erfolgreichen Testfall, und startet und schreibt etwas Testcode. Wenn man das erfolgreich getan hat, dann scheitert danach möglichst ein Testfall und ich weiß auch, warum er scheitert. Dann kann ich hingehen und zum Anwendungscode übergehen und die entsprechende Funktionalität implementieren. Habe ich das richtig getan? Habe ich danach wieder nur erfolgreiche Testfälle? Sollte ich bei diesem ganzen Prozess jetzt Duplikation oder irgendwelche faulen Gerüche bemerkt haben, dann ist es an der Zeit zu refactoren, umzustrukturieren und die Komplexität an dieser Stelle zu reduzieren. Die Zeit zwischen solchen zwei Testläufen bezeichnen wir als Testzyklus und die Zeit zwischen drei aufeinanderfolgenden Testzyklen, also Testcode schreiben, Anwendungscode schreiben, Refactoring, bezeichnen wir als Iteration der testgetriebenen Entwicklung. Der gesamte testgetriebene Entwicklungsprozess besteht nun aus mehreren solchen Iterationen, die aufeinanderfolgen, bis das Problem gelöst ist. Aus dieser schematischen Darstellung des testgetriebenen Entwicklungsprozesses lassen sich nun drei Regeln ableiten. Diese Regeln stammen auch aus den Büchern von Beck und Fowler, den Standardwerken zu Extreme Programming und Refactoring. Die erste Regel besagt, dass sich jede Änderung im Anwendungscode durch einen Testfall motivieren muss. Das heißt, ich brauche zunächst einen fehlschlagenden Testfall, damit ich eine Methode ändern darf. Die zweite Regel gilt für neue Methoden. Neue Methoden kann ich nicht sofort ausführen, wenn sie noch gar nicht da sind. Da muss ich erstmal den Code so weit bringen, dass er übersetzt. Danach brauche ich aber auf jeden Fall einen fehlgeschlagenen Testfall oder einen fehlschlagenden Testfall, um weitere Änderungen in dieser Methode zu motivieren. Die dritte Regel besagt einfach nur, dass eine Umstrukturierung oder ein Refactoring nur die Struktur des Programmes ändern darf, jedoch nicht das Verhalten des Programmes. Wir haben jetzt in unserem Experiment noch eine Variante der testgetriebenen Entwicklung betrachtet, die schwache testgetriebene Entwicklung. Und zwar haben wir in den Daten festgestellt, dass manche Entwickler, wenn sie sich sicher sind, oder wir hofften zumindest, dass sie sich sicher sind, dass ihr Testfall danach scheitern wird, haben sie einfach den Testlauf übersprungen, weil er, wie sie sagten oder wie sie uns zum Teil angaben, zu lange dauerte. Das zu lange dauern muss man jetzt in Relation sehen. Sie hatten natürlich auch nur relativ wenig Zeit während des Experiments, die Aufgabe zu vollführen. Das heißt, der Prozess sah dann an manchen Stellen so aus, sie haben diesen Testlauf einfach übersprungen. Von diesen Änderungen gab es aber recht wenige. Das heißt, sie sind zu vernachlässigen. Jetzt, wo wir wissen, was wir gemessen haben oder was wir messen wollen, kann ich die Teilnehmer des Experiments vorstellen. Auf der Entwicklerseite hatten wir 7 professionelle Entwickler. Diese hatten im Durchschnitt ca. 7 Jahre industrielle Programmiererfahrung, etwa 3 Jahre Erfahrung mit testgetriebener Entwicklung davon und etwa 6 Jahre Erfahrung mit Java. Wir haben alle Entwickler bezahlt, beziehungsweise einige Entwickler wurden netterweise auch von ihrem Arbeitgeber bezahlt. Nochmal besten Dank dafür. Die Bearbeitung der Aufgabe stand an unterschiedlichen Terminen statt, aber sie waren jederzeit bei uns unter Aufsicht. Genauso waren die Teilnehmer oder die Studenten, hatten wir 18 Studenten. Diese hatten durchschnittlich 6 Jahre Programmiererfahrung, waren alle im 8. Semester im Durchschnitt, hatten 2,4 Jahre Erfahrung mit Java. Diese gesamten Studenten waren Teilnehmer unseres XP-Praktikums. In diesem XP-Praktikum lernen sie erst in einem Vorlesungsteil die theoretischen Grundlagen agiler Softwareentwicklung und danach in einem einwöchigen Praktikum, wo sie auch wirklich von morgens bis abends programmieren, die Techniken auch praktisch kennen. Wir mussten allerdings 7 Datenpunkte verwerfen, das heißt, wir haben nur 11 Studenten wirklich in die Auswertung übernommen. Das lag einfach daran, dass diese 7 Studenten nicht mal in der Lage waren, in dieser Zeit eine Lösung für die Aufgabe zu entwickeln. Und einfach um vorzubeugen, dass eine gültige Erklärung für den Unterschied zwischen den 2 Gruppen auch fehlende Programmierfähigkeit der Studenten sein könnte, haben wir dann diese 7 Datenpunkte verworfen. Die Studenten haben alle die Aufgabe gleichzeitig bearbeitet und waren von uns beaufsichtigt im Labor. Wenn ich jetzt solche Daten sammle, was muss ich dabei beachten? Es gibt ein paar grundlegende Sachen, das Allerwichtigste ist, dass ich die Daten transparent sammle. Viele Experimente neigen dazu, die Teilnehmer damit zu überfrachten, ständig irgendwelche Bögen auszufüllen. Bin ich jetzt gerade am Test evaluieren? Mache ich gerade Anwendungscode oder sowas? Wenn ich so etwas tue, dann unterbreche ich den Implementierungsprozess der Teilnehmer und sie haben keine Chance, überhaupt mal in so einen Fluss reinzukommen. Daher muss die Datensammlung einfach transparent geschehen. Wenn ich aber in der Lage bin, die Datensammlung transparent durchzuführen, das heißt, der Teilnehmer merkt quasi nichts davon, dann könnte ich die Daten ja auch ohne sein Einverständnis sammeln, so hintenrum. Das ist natürlich ethisch verwerflich, denn die Prozessdaten sind in aller Regel persönliche Daten. Das heißt, sie sagen viel über das Entwicklerverhalten aus. Sie könnten einem zukünftigen Arbeitgeber Aufschluss darüber geben, ob das denn ein guter Entwickler ist. Daher sind diese Daten auf jeden Fall zu schützen. Und ich muss auch den Teilnehmern eine Einverständniserklärung abverlangen, oder sie müssen auch auf jeden Fall freiwillig am besten damit einverstanden sein, dass ich alle Daten, das sollte nicht allzu viel Überzeugung fordern. Und wir haben von jedem Teilnehmer eine schriftliche Einverständniserklärung für die Datensammlung erhalten. Wenn ich jetzt Daten sammle, um den testgetriebenen Entwicklungsprozess beobachten zu können, dann muss ich mich zunächst auch mal fragen, welche Daten muss ich denn überhaupt sammeln? Nun ja, in erster Linie sind das schon mal Kopien der Quelldateien zu jedem Zeitpunkt des Übersetzens. Warum? Ganz einfach, nach dem Übersetzen könnte ja rein theoretisch ein Testlauf stattfinden. Und wenn dieser Testlauf stattfindet, dann möchte ich wissen, in welchem Zustand sich das Programm zu diesem Zeitpunkt befunden hat. Deswegen sichere ich mir bei jedem Übersetzen das komplette Projekt bzw. die Änderungen daran. Weiterhin, um das Finden von Änderungen leichter zu machen, kopieren wir auch das Projekt, wenn der Benutzer beschließt, zu speichern. Denn wir denken, wenn er schon meint, er hätte jetzt einen konsistenten Zustand, der sich lohnt zu speichern, dann sollten wir den vielleicht auch mal mitloggen. Des Weiteren brauchen wir natürlich noch die Zeitpunkte der Testläufe und alle darin enthaltenen Testmethoden, um nachher feststellen zu können, ob eine Methode denn wirklich von einer Testmethode aufgerufen wurde oder nicht. Aus diesen zwei Punkten können wir, wie gesagt, nochmal den Zustand zu jedem Testlauf wiederherstellen und wir können die Änderungen im Test- und Anwendungscode verfolgen und wir können überhaupt den Anwendungscode mit Heuristiken in Test- und Anwendungscode unterteilen. Des Weiteren holen wir uns auch die Bearbeitungsdauer von Test- und Anwendungscode-Änderungen, einfach um festzustellen können, wie schnell war jemand, wie lange hat er gebraucht, wie lange hat er gebraucht, um diesen Testfall zu schreiben, wie lange hat er gebraucht, um diesen Teil im Anwendungscode zu schreiben. Solche Daten lassen sich nicht einfach per Hand sammeln. Dazu haben wir ein komplexes oder relativ komplexes System gebaut. Das besteht aus in erster Linie beim Experiment aus zwei Action-Loggern. Der JUnit-Logger protokolliert in Eclipse alle Testläufe mit, schreibt mit, welche Testmethoden wann ausgeführt wurden und sichert das in einem Protokoll. Der User Action Logger bildet die Deltas von geänderten Dateien und speichert die in der Projektstruktur mit Zeitstempel ab. Weiterhin sichert er im User Actions Log noch, wann der Benutzer in welchem Fenster von Eclipse war. Unabhängig davon, also offline, können wir danach mit dem Postprozessor diese Daten zur Speicherung aufbereiten. Der Postprozessor tut nicht viel mehr, als erstmal die Logs einzulesen und in Tabellenform in der Datenbank abzulesen. Ein wichtiger Schritt dabei ist allerdings, Änderungen zu verwerfen, die uns nicht interessieren. Das machen wir mit einem Code Beautifier, sodass Änderungen an Kommentaren zum Beispiel nicht relevant werden und auch Verschieben von Methoden. Das heißt, wir ordnen die Methoden immer in der gleichen alphabetischen Reihenfolge. Das heißt, wenn da jemand eine Leerzeile mehr oder weniger reingemacht hat, dann ist uns das zunächst egal. So, kommen wir jetzt nun zum wichtigsten Teil der Auswertung. Das macht der Evaluator. Ja, wie ist das generelle Vorgehen bei der Auswertung? Wie geht der Evaluator vor? Zunächst mal wird für jeden Teilnehmer jede Änderung betrachtet. Und diese Änderungen werden dann in vier große Kategorien klassifiziert. Die eine ist, es ist testgetrieben entwickelt. Die andere ist, es entspricht die Regeln der schwachen testgetriebenen Entwicklung. Oder es ist eine Umstrukturierung. Oder wir haben hier einen Fall, der ist eben keine testgetriebene Entwicklung. Wie machen wir das jetzt für eine Änderung? Nun ja, wir hatten zunächst die erste Regel, die besagte, dass ich zu jeder Methode zunächst davor einen Testfall haben muss, der gescheitert ist. Das ist die Regel 1. Habe ich diesen Fall, dann handelt es sich hier um testgetriebene Entwicklung für diese Methodenänderung und ich kann die Änderung ablegen auf dem Stapel der testgetriebenen Entwicklung. Ist das nicht der Fall, kann ich mich noch fragen, handelt es sich hier eventuell um eine neue Methode, die dann danach von einem fehlgeschlagenen Testfall aufgerufen wurde? Wenn ja, handelt es sich hier nach unserer Definition wiederum um testgetriebene Entwicklung? Wenn nein, kann ich mich noch fragen, gab es hier eine Testcode-Änderung und eine Anwendungscode-Änderung, die zwar zusammengehören und wo am Anfang und am Ende ein erfolgreicher Testlauf stand, wo aber dazwischen einfach der garantiert scheiternde Testfall weggelassen wurde? Wenn ja, kann ich das auf dem Stapel der schwachen testgetriebenen Entwicklung ablegen? Wenn nein, gibt es noch eine letzte Regel, die man evaluieren muss, nämlich handelt es sich um eine Umstrukturierung oder war es einfach keine testgetriebene Entwicklung? Der Idealfall wäre, ich kann alles automatisch machen. Es gibt ja auch schon Ansätze, einfache Refactorings automatisch zu erkennen, Aber wie er eben gerade schon richtig bemerkt hat, und ich bin eigentlich dankbar für den Einwand, komplexe Refactorings lassen sich nicht erkennen. Es ist noch nicht mal garantiert, dass man beim manuellen Auswerten vielleicht nachher die Intention des Entwicklers hundertprozentig erkennt, aber trotzdem ist das manuelle Auswerten im Moment zumindest noch der bessere Ansatz, um herauszufinden, handelt es sich denn jetzt wirklich um eine Umstrukturierung oder eine testgetriebene Entwicklung. Deswegen möchte ich jetzt nochmal kurz einen Sprung zurück machen und möchte erstmal kurz erklären, wie denn die automatische Auswertung nach der Regel 1 funktioniert. Dazu muss man wissen, dass jede Änderung bei uns im Wesentlichen drei Attribute hat, nämlich eine Zeile L, in der sie stattfand, einen Zeitpunkt T, zu dem sie stattfand, und dann noch eine Datei F, in der sie stattfand. So, und für jede dieser Änderungen frage ich mich jetzt einfach nach Regel 1, handelt es sich denn überhaupt um Anwendungscode? Das machen wir nach Heuristiken, das heißt, im einfachsten Fall gucken wir einfach nur, taucht denn das Wort Test im Namen auf, importiert der Testklassen aus JUnit, verwendet er die Annotation @test, dann ist es wohl eine Testklasse, wenn nicht, dann klassifizieren wir es jetzt mal als Anwendungscode. Handelt es sich um Testcode, bin ich fertig, den untersuche ich nicht. Im anderen Fall lasse ich mir jetzt die Methode geben, die die Zeile L umgibt und schaue für diese Methode, ob es zu dem Zeitpunkt T einen davorgehenden Testlauf gab. Gab es so einen Testlauf nicht, bin ich auch fertig, denn wenn jemand keine Testläufe hat, hat er wohl auch nicht testgetrieben entwickelt. Und ansonsten lasse ich mir den Zeitpunkt dieses Testlaufs geben und danach alle Testmethoden, die Methode M aufgerufen haben. So, diese Testmethoden betrachte ich nun danach. Oder sofern es welche gab, gab es da auch keine, bin ich auch wieder fertig und habe keine testgetriebene Entwicklung nach Regel 1. Gab es eine solche Testmethodenliste, dann gucke ich durch die Liste durch und frage mich, ob es davon eine gab, die gescheitert ist und diese Methode aufgerufen hat. Wenn ja, dann habe ich in diesem Fall testgetriebene Entwicklung nach Regel 1. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Punkt vom Tammo zurück. Die manuelle Klassifikation ist etwas komplexer. Dazu haben wir uns deswegen im Vorhinein Änderungsmuster definiert, wie zum Beispiel das Umbenennen einer lokalen Variable oder nur, wenn es denn übrig bleibt, innerhalb der Methoden das Verschieben von Zeilen. Das heißt, wir klassifizieren nach dem Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, der Matthias hat alles klassifiziert, ich habe alles klassifiziert, getrennt voneinander, ohne uns abzusprechen. Dabei haben wir so ziemlich alle Änderungen gleich klassifiziert, in die gleichen Kategorien gesteckt. Es gab allerdings geringe Anzahl von Abweichungen. Und diese Abweichungen haben wir dann manuell aufgelöst und waren uns danach eigentlich einig, welche Änderungen zu einer Umstrukturierung gehören und welche Änderungen einfach nicht testgetrieben sind. So. Jetzt stellt Ihnen der Matthias Müller noch die Ergebnisse vor.
Dankeschön. So, das kam raus. Jetzt können wir heimgehen. Nein, was sehen Sie hier? Sie sehen oben die vier Änderungskategorien. Testgetriebene Entwicklung, das sind hier diese dunklen Balken. Umstrukturierung, das sind diese türkisenen Balken. Schwache testgetriebene Entwicklung, das sind diese kleinen blauen Balken. Und sonstiges Rumgepfriemel im Programmtext, das sind die orangenen Balken. Dann sehen Sie alle Entwickler, die teilgenommen haben. Die mit einem E vorne dran, das sind die Entwickler, das sind unsere Profis, 7 Stück. Die mit einem S vorne dran, das sind unsere Studenten. Und Sie sehen hier auf der Y-Achse jeweils den prozentualen Anteil pro Entwickler. Wenn wir uns jetzt also zum Beispiel, Student 1 ist sehr einfach, der hat alles anders gemacht, nur nicht so wie verlangt. Gucken wir uns an zum Beispiel E3, er hat so knapp 90% testgetrieben entwickelt. Er hat gut 10% umstrukturiert und den Rest irgendwie. So muss man diese Balken lesen. Was sieht man jetzt da draus? Also was mich verblüfft hat, war zunächst einmal diese Streuung hier in den Balken bei den Entwicklern. Also ich habe die Studenten zunächst einmal gar nicht angeguckt. Mir war es zunächst einmal wirklich interessant, wie machen das meine Profis? Ich habe denen Geld hingelegt, die wissen ganz genau, die programmieren im Experiment, die wissen, dass ihr Verhalten protokolliert wird, also werde ich dort mein Sonntagsverhalten hinlegen. Wenn die so sonntags programmieren, möchte ich ja nicht wissen, wie die im Projekt programmieren. Nee, also Spaß beiseite, das hat mich wirklich verwundert, dass es A, diese Schwankungen gibt und dass es B, kaum jemand gibt, der wirklich plus umstrukturieren, plus testgetriebene Entwicklung deutlich an die 100% kommt. Das waren also die zwei Sachen, die mich fasziniert haben, die mich überrascht haben. Das Zweite, was mich auch überrascht hat, war, wie wahnsinnig die Studenten von sich überzeugt sind, testgetriebene Entwicklung einzusetzen. Also ich kann ja wieder schön lästern, das macht Spaß. Jeder von denen hat gesagt, er hätte testgetrieben entwickelt. Und genau diese Situation haben wir in den anderen Experimenten, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, in den anderen Studien haben wir bestimmt auch. Die haben alles andere getan, bis auf ein paar Ausnahmen, als testgetrieben zu entwickeln. Was man auch sieht, wir haben ja durchaus Studenten, die vom Profil her, also zum Beispiel hier Student 4 oder Student 5, die können durchaus mit den Profis mithalten. Wir haben aber durchaus auch Studenten, die fallen vollkommen außen raus. Also zum Beispiel er hier, er ist unten drunten oder unser Student 1. So, was uns jetzt interessiert hat, wir kombinieren jetzt die Umstrukturierung und die testgetriebene Entwicklungsänderung, die zählen wir zusammen und betrachten sie in Relation zu allen Änderungen. Kommen dazu auf diese Maßzahl, testgetriebene Entwicklung, Konformität, hier oben. Testgetriebene Entwicklung, Umstrukturierung durch alle Änderungen, da bekommen wir eine Prozentzahl raus. Diese Punkte haben wir einmal für die Entwickler aufgetragen und für die Studenten. Sie werden sich fragen, das sind immer gar keine Punkte, da haben Sie recht. Sie sehen Boxen. Innerhalb dieser Box liegen 50% der Punkte. Das hier ist der Median, 50% der Punkte ist kleiner als dieses. Also 50% der Studenten haben bis 70% der Änderung testgetrieben, konform zur testgetriebenen Entwicklung gemacht. Diese Querbalken deuten an, der Punkt ist an höchstens 1,5-mal die Breite von der Box von der unteren Kante entfernt. Ist also so ein Maß für die Streuung. Was wir zunächst einmal sehen, ganz klar, die Entwickler halten sich mehr an die Regeln. Das war das, was wir alle vermutet hatten und hier haben wir es auch. Was uns auch nicht verwundert, dass die Studenten, die haben so eine große Streuung von 0 bis knapp an die 100. Hat uns nicht verwundert, hier haben wir es. Und die Entwickler zeigen eine geringere Streuung. Da hat sich der Prozess, die Methode testgetriebene Entwicklung schon gefestigt. Und was wir auch haben, was ich schön finde, was mir Hoffnung bereitet, wir haben doch ein paar Studenten, die mit den Entwicklern hier durchaus mithalten können. Also wenn Sie die zusammen in den Raum setzen und Sie wissen nicht, ob Student oder Entwickler, Student aus unserem Praktikum oder Entwicklung, der professionell mehrere Jahre testgetrieben entwickelt, werden Sie das so schnell nicht rausfinden. Wir haben noch ein paar Auswertungen, da sieht man dann deutlich, ob es ein Student ist oder nicht. Also wir haben zum Beispiel einen Student, der hat, glaube ich, über 150 Mal den Testknopf gedrückt, innerhalb dieser 8 Stunden, die er programmiert hat, oder war es 4,5. Also er ist deutlich, meines Erachtens, also er ist, hat eine deutlich höhere Testfrequenz gehabt, als jetzt der durchschnittliche Entwickler. Ja, was wir noch haben, nur wenige Entwickler erreichen mehr als 90%. Das ist für mich als Puristen auch zunächst einmal ein nettes Ergebnis. Welche Relevanz das hat, sehen wir nachher. So, Zyklusdauer. Wie lange hat denn das gedauert von zum Beispiel, ich drücke einen Knopf, ich kriege grün, schreibe einen Test und kriege dann einen roten Test. Welche Zeit ist denn dazwischen immer vergangen? Bei den Entwicklern hat sich das immer so im 2-3-Minuten-Rhythmus abgespielt. Kaum Streuung. Ja, bei den Studenten, da waren durchaus Ausreißer, im Mittel hatten die alle 15 Minuten, haben die mal gedrückt. Heißt für mich, der Prozess war nicht stabil und die Studenten, die dort programmiert haben, haben offensichtlich noch Probleme bei der Anwendung der testgetriebenen Entwicklung. Irgendwas läuft da noch nicht rund. Entweder sind sie überfordert mit der Entwicklungsmethode oder sie waren überfordert mit dem Problem. Ich gehe eher davon aus, dass sie überfordert waren einfach mit der Methode, dass sich das nach der Woche noch nicht so richtig doll eingeschliffen hat. So, jetzt gucken wir mal die Variation dessen an, was wir da gerade in der Zyklusdauer gemessen haben. Wie stark variiert denn das? Jetzt haben wir das Mittel angeguckt, haben da so eine Maßzahl, so im Mittel alle 2-3 Minuten. Inwieweit um diesen Mittelwert haben sich denn die übrigen Änderungen abgespielt? Bei den Entwicklern, also so, wenn man so alle 10 Minuten mal geguckt hat, hatten die mindestens immer einmal diesen Testknopf gedrückt. Bei den Studenten haben wir eine sehr viel deutlichere Streuung, bis hinauf zu diesen über 30 Minuten. Also, wenn ich jetzt Student habe und einen Entwickler, ist der Entwickler, der hat einen ganz anderen Rhythmus. Der hat also ein schnelles TGE-Herz, das schlägt bum, 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 wie ein Herzschrittmacher, rattert es da durch die Gegend durch. Und der Student, der hat immer wieder mal so Aussetzer, dass man fragt, kommt schon? Ja, jetzt ist er wieder da und ist wieder auf der Linie und kann weiter programmieren. Eine weitere Frage ist, wie gut sind denn die Tests, die die Leute da geschrieben haben? Wir haben hier Grundblockabdeckung geguckt. Also inwiefern wurden denn die Grundblöcke abgedeckt? Grundblock, ich kann oben eintreten und unten irgendwo verzweigen. Da sehen wir die Entwickler auch wieder deutlich besser, deutlich geringere Streuung als die Studenten. Das ist ein nach außen sichtbares Qualitätsmerkmal, das wir hier in unserer Studie haben. Die Programmierer, die verhalten sich nicht nur anders, sondern die Tests, die auch schreiben, sind besser. Und was mich verwundert hat, ist, die Tests der Entwickler sind besser, obwohl sie weniger Änderungen am Programmtext vorgenommen haben. Also, sie waren effektiver und haben damit auch besseren Code abgeliefert. Sie wussten mehr, wie sie jetzt diese kleinen Teile in Test, wirklich Testcode runterbrechen sollten, diese kleinen Teilprobleme. Dieses Ding kam aus dem FF, weil sie es schon ständig gemacht haben. Die Studenten haben großes Problem damit. Ähnliches Bild ergibt sich für die Zeilenabdeckung. Wir haben hier fairerweise die Blockabdeckung gezeigt, weil hier der Unterschied schöner zu sehen ist. Ja, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ich wette jetzt bei den anderen Studien rum, ja, wie gültig sind denn die Ergebnisse? Fairerweise muss ich das auch jetzt für unsere Studie hier machen. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Effekt die Unterschiede wirklich auf die Programmiererfahrung zurückzuführen ist? Die Studenten hatten deutlich weniger Programmiererfahrung. Ja, sie hatten auch deutlich weniger Erfahrung in der Anwendung der testgetriebenen Entwicklung. Deshalb haben wir auch schon Studenten ausgeschlossen, weil sie die Aufgabe nicht erfüllt haben. Dazu kommt, dass wir den Prozess oder das Verhalten bei den Entwicklern nicht genau sagen können, ist es eigentlich der alltägliche Entwicklungsprozess. Die Entwickler wussten, sie wurden überwacht, sie wurden protokolliert, eine Kamera lief mit im Hintergrund, die haben nicht das Verhalten an den Tag gelegt, das sie eigentlich sonst an den Tag legen. Das hat uns auch in den Fragebogen nach dem Experiment, wurde uns das ständig bestätigt. Ja, der Aufbau war jetzt nicht unbedingt so, wie ich das jetzt so gewöhnt bin. Wenn ich das selber geschrieben hätte, hätte ich das anders geschrieben. Da hatte ich Problem. Also nichtsdestotrotz, die Leute entwickeln anders als die Studenten. Weiteres Problem ist unterschiedliche Motivation. Die Entwickler haben sich entweder freiwillig gemeldet oder die haben das innerhalb der Arbeitszeit gemacht. Wenn sie freiwillig gemeldet haben, dann haben sie Cash dafür gekriegt. Wenn sie das innerhalb der Arbeitszeit gemacht haben, dann wurden sie dafür auch bezahlt. Ist natürlich nett für so einen Entwickler, mal über den Tellerrand rauszugucken, mal bei so ein paar Jungs mitzumachen, die da sowas Komisches mit Eclipse machen und da so die Eclipse-Plugins installieren und dann einfach mal Daten über seinen eigenen Entwicklungsprozess sammeln zu lassen. Ist die Motivation natürlich deutlich höher als für so einen Student. Oh, jetzt habe ich das Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit gemacht und jetzt muss ich da noch antanzen. Meine Fresse, das muss ich jetzt einfach nur über die Bühne bringen. Also hier haben wir ganz klar Motivationseffekt deutlich drin, dass die Studenten nicht ganz so motiviert waren. Das haben wir auch in der Auswertung nach der Studie gesehen, dass die Entwickler deutlich lieber am Experiment teilgenommen haben als die Studenten. Das könnte auch noch mit ein Faktor sein, weshalb die Studenten Dienst nach Vorschrift, unterstelle ich mal, nein, unterstelle ich nicht, dass es so aussieht, als wenn sie Dienst nach Vorschrift gemacht hätten. So, Fazit. Die Prozesse des Verhaltens der Studenten und der Entwickler unterscheidet sich fast in allen Kenngrößen, die wir untersucht haben. Die wichtigsten habe ich Ihnen vorgestellt. Ich frage deshalb jetzt ganz provokant, oder ich sage deshalb, ich vertraue den Studien, die da vorne gemacht wurden, nicht bis über meine Nasenspitze hinaus. Auch meine eigene Studie. Ich weiß nicht, was ich da gemessen habe, aber es war bestimmt keine testgetriebene Entwicklung. Und jede Studie, die nicht zeigt, die nicht nachweislich protokolliert, dass testgetrieben entwickelt wurde, ist nach meinem Dafürfinden irgendeine Studie, aber keine Studie zur testgetriebenen Entwicklung. Jetzt kann man aber noch eine weitere Frage stellen. Wir haben gesehen, kaum jemand ist an die 100% rangekommen. Ab wann gilt denn jetzt so ein Verhalten, so testgetrieben entwickeln, wirklich als testgetrieben entwickeln? Sind es bei 80%, sind es bei 60%, sind es bei 50%, ist das irgendwo? Muss ich nur irgendwann mal so einen Test schreiben, dann habe ich testgetrieben entwickelt? Oder zählt nur das Resultat, dass ich hinten dran irgendwann mal eine Testabdeckung von, weiß der Geier was, 70-80% habe am Ende des Entwicklungsprozesses und ich weiß, die Leute haben testgetrieben entwickelt? Keine Ahnung. Würde mich aber interessieren, weil dann würden die Studien vergleichbar. Dann könnte ich die Ergebnisse der Studien vergleichen, wo ich sage, die Leute haben folgten guter testgetriebenen Entwicklung und die Studien zusammen in einen Topf werfen, wo so lala programmiert wurde. Und was aus lehrtechnischen Gesichtspunkten auch noch interessant ist, hat die paar Programmierungen Einfluss auf das Verhalten der testgetriebenen Entwicklung? Ich behaupte ja, weil ich habe immer noch mein schlechtes Gewissen, das da hinter mir sitzt und das mir eventuell ein bisschen auf die Finger klopft, wenn ich zu schnell, zu haspelig bin. Aber wie gesagt, das wäre noch zu tun. Bedanken möchte ich mich bei unseren Sponsoren, bei der Deutschen Forschungsgesellschaft, bei Andrena Objects und bei eTecture, die tatkräftig uns dabei unterstützt haben. Und da haben wir noch eine Werbung in eigener Sache.
Ja, ich bin weiterhin dabei, im Rahmen meiner Doktorarbeit Zahlen dieser Art zu produzieren. Dazu brauche ich Teilnehmer, dazu brauche ich vor allem professionelle Entwickler. Professionelle Entwickler verdienen meistens gut und haben keine Zeit. Deswegen sind sie mit Geld nur schwer zu ködern und ihre Zeit abzuringen ist auch sehr schwer. Trotzdem, wenn es Leute gibt, die ungefähr ein Jahr Erfahrung in Java, testgetriebener Entwicklung und Paarprogrammierung haben und die auch mal ein lustiger Datenpunkt in so einem Boxplot sein wollen, die können sich noch heute bei mir bewerben oder auch erstmal auf meiner Webseite von der Uni nachschauen, sich die Studie da nochmal runterladen, angucken, ob Sie sowas interessiert und sich dann gerne auch später bei mir melden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Müller dankt auch.